Herzlich willkommen zur 6. Ausgabe des Telestammtisch. Ihr habt wieder richtig eingeschaltet. Wir sind wieder da. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es geschafft. Und heute habe ich hier wieder zwei Experten am Start, die sich mal eben kurz vorstellen möchten. Hi.
Ja, ich bin der Niklas. Ich bin jetzt das dritte Mal dabei. Bisher für Comics und Filme in der Regel hier zu Gast. Und so ist es auch heute. Ich würde mal gerne was zu dem Star Wars Trailer sagen. Und mal schauen, was mir sonst noch nebenbei so einfällt.
Ja, und ich bin der Flo. Ich bin jetzt auch schon zum dritten Mal da. Und heute wird mein Thema der Zauberwürfel sein, beziehungsweise verschiedene Arten von Puzzeln in Form von Würfeln und Oktaedern und so weiter.
Ja, super geil. Anschluss haben wir dann noch eine kleine Comicrunde, die ich hier vorbereitet habe von mir. Und ich würde sagen, das große zentrale Thema der letzten Tage im Geek-Sektor ist ja eigentlich, also das müssen wir sofort einfach mal vorziehen. Da gab es so einen Teaser-Trailer, ne?
Richtig, genau.
Jo.
Auf der Star Wars Celebration ist er ja präsentiert worden. War ja auch heiß ersehnt. Und ja, die ersten Bilder, ich meine, für einen Teaser, wie gesagt, verrät nicht allzu viel.
Also, aber es ist dennoch viel für einen Teaser, fand ich. Also, es war mehr so eine Art Mini-Trailer.
Ja, also ich fand es interessant. Ich bin ja auch von Kindheit an Star Wars-Fan. Und muss auch sagen, dass ich da sehr schnell dann doch begeistert bin, wenn ich sowas von Star Wars sehe. Das sehe ich dann wahrscheinlich auch sehr durch die Fernbrille, aber ja, es hat mir gefallen, was ich da gesehen habe. Was ich ein bisschen schade fand, war, auch wenn der Trailer ja nicht so viel verrät, es gibt da zum Beispiel so eine Szene, da fliegen diese Gleiter da über die Ebene, so eine Art Salzwüste ist das ja oder sowas. Und das ist einfach schon wieder genauso wie aus Das Imperium schlägt zurück. Du siehst im Hintergrund diese Walker, diese neuen AT-AT-Seller ankommen. Also nur, wenn man genau hinguckt. Ich glaube, wenn man den nur flüchtig gesehen hat, sieht man die nicht. Mhm. Und das ist schon wieder genau das, was ich ja so eigentlich an The Force Awakens dann auch so ein bisschen schwach fand. Oder einen Schwachpunkt fand, war, dass man sich halt sehr an dem Originalfilm bedient hat. Und das sind ja schon wieder so Sachen, wo ich den Verdacht hege, dass das jetzt eventuell auch wieder so sein könnte.
Das ist die Szene, wo Finn in diesem, das sieht aus, als wäre so ein Stasis oder sowas, ne? Also Augen zu in so einem Anzug und dann über diese Wüste da fliegt. Oder geflogen wird, weiß man nicht.
Ich glaube, er wird da nicht geflogen. Also zumindest,
Also Finn wird da kurz gezeigt in einem Cockpit, genau. Aber ich weiß nicht, ob die Szenen zusammenhängen.
Ja, genau.
Das kurz davor war. Ja.
Dann sieht man halt so Raumgleiter, die offenbar ein bisschen primitiver sind, über diese Ebene fliegen. Das ist, erinnert ja auch schon wieder an das Imperium schlägt zurück mit diesen Schneegleitern, die ja auch eher primitiv waren im Vergleich zu den X-Wings und anderen Flugzeugen oder Raumjägern. Und nee, aber ich will es auch nicht darauf reduzieren. Da gab es auch viele Sachen, die ich ziemlich cool fand. Also insbesondere halt die Bemerkung von Luke am Ende.
It's time for the Jedi to end.
Ja, genau. Also ich fand, das war schon interessant. Wird ja auch viel gerätselt, ob man jetzt so quasi dieses Gut und Böse in der Macht so ein bisschen auflösen möchte. Ja, also es gibt wieder viel, worauf man sich, glaube ich, noch freuen kann.
Ist doch eigentlich eine geile Theorie, oder? Also ja. Ich meine, es ging immer um den Kampf zwischen Gut und Böse, das Yin und Yang, die Jedi gegen die Sith, im weitesten Sinne. Und wenn eine Seite nicht ohne die andere existieren kann, man die andere aber definitiv auslöschen möchte, ob man dann nicht vielleicht nicht drum hinkommt, einfach eine Seite, also beide Seiten völlig auszulöschen. So ein Grau zu schaffen, anstatt ein Schwarz und Weiß.
Ja, es gab ja in dem Expanded Universe, bevor es halt rebootet wurde, da gab es ja auch mal so eine Theorie, da gab es dann auch eine Jedi, die mal verschollen ist, dann von einer fremden Alienrasse quasi entführt wurde, dort gelebt hat und dann auch so eine eigene Theorie zur Macht entwickelt, dass sich das halt nicht auf Gut und Böse einfach nur aufteilen lässt, sondern dass es halt irgendwas, so eine Art Symbiose gibt oder sowas. Mhm. Finde ich ganz interessant. Es ist ja auch so, dass Snoke, also Supreme Leader Snoke, kein Sith sein soll. Mhm. Das lässt ja auch schon ein bisschen erahnen, dass da offenbar vielleicht noch mehr hintersteckt. Aber ja, ich lasse mich da gerne überraschen. Ich hoffe, da haben sie noch ein bisschen was auf Lager.
Du meinst, also, wenn du diesen von dieser Mischform aus dem Extended Uniform sprichst, da gab es auch diese, ich kenne jetzt leider keinen Namen, Fans werden mich erschlagen, aber da, diese Grauen quasi, ne? Die irgendwie auch so eine Mischung.
Ja, die Grauen Jedi.
Die Grauen Jedi, ja. Die auch böse dunkle Seiten nutzen oder was?
Die meine ich nicht. Also, ich war jetzt nicht so tief im Expanded Universe drin. Ich habe einmal so eine Buchreihe gelesen, die über 19 Teile hat. Also das ist ein ganz schönes Ding. Da greifen halt so organische, also das sind Aliens mit so einer organischen Technologie. Die greifen dann die Galaxie an und übernehmen halt große Teile davon. Da gibt's halt eine Jedi, die hat halt diese Theorie aufgestellt. Die hat aber keinen eigenen Orden begründet. Die macht das quasi so für sich.
Also, wie ich das mitbekommen habe, jetzt von der Serie und von allen, gerade Ahsoka Tano, das ist so, dass ein grauer Jedi ist zwar kein Sith, aber er lässt sich trotzdem von Emotionen leiten, weil im Jedi-Orden ist es ja immer so ganz schlimm, wenn man irgendjemanden liebt oder wenn man jemanden hasst und so weiter. Also, graue Jedis kämpfen für das Gute, aber legen nicht ihre Emotionen ab.
Ja. Also, auf der Hype-Skala, weiß nicht, seid ihr gehypt?
Ja.
Ja, Bock habe ich schon. Man hat halt gemerkt, anders als das Erwachen der Macht, hatte der halt nicht mal das Überraschungsmoment auf der Seite. Ne? Also als ich damals den Trailer zu das Erwachen der Macht geguckt habe, ich glaube, das war schon krass. für ein Jahr dann wieder so einen Filmtrailer zu sehen. Ich bin auch ein riesiger Star Wars-Fan. Mittlerweile sehe ich halt die Prequels ein bisschen kritischer als früher, okay. Aber trotzdem ist das einfach so drin. Ne? Das ist so quasi mit der Muttermilch aufgenommen. Und das hat halt der zweite Teaser, also beziehungsweise der erste Teaser zum zweiten Film dann nicht mehr so. Aber trotzdem, also ich glaube, gibt wenig Filme, denen ich so entgegenfieber.
Was sagt ihr dazu, dass das Logo jetzt rot ist und nicht mehr gelb? Irritierend, oder?
Ja, war irritierend, das stimmt. Das war irritierend.
Wie waren das bei den alten Teilen? Sind die farblich nicht auch unterschiedlich gewesen?
Immer gelb.
Immer gelb, okay. Hab
nichts gesagt. Soweit ich weiß, war es immer der gleiche Gelbton.
Ja.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob das irgendwas zu bedeuten hat, so dunkle Seite, wer weiß.
Ja, der Teaser kam jetzt also am 14. April 2017 raus. Kinostart ist jetzt zu Weihnachten dieses Jahr. Wohl am 15. Dezember 2017 ist dann wohl der internationale Starttermin. Und wir sind gespannt. Also da werden wir ganz sicher nochmal drüber sprechen. Ich finde den Ton auch ganz cool. Ich mag das ja ein bisschen düster alles. Und also ich erkenne der durchaus auch so ein bisschen die Richtung wieder, die zum Beispiel auch Rogue One ja gezeigt hat. Das war ja auch ein Film, der nicht ganz so bunt ausgefallen ist. Ich fand die Space-Schlachten. Ich bin gespannt, wie sie den Falken benutzen, wer den vor allem fliegt. Und ich bin auch gespannt, was sie mit Carrie Fisher machen. Deren Szenen sind ja wohl schon abgedreht gewesen.
Ja. Und sie wird nicht weiter vorkommen. Das ist auch schon gesagt worden.
Ich habe jetzt gestern mitbekommen, also dass sie in Episode 9 noch kurz vorkommen wird, weil die Hinterbliebenen jetzt von Carrie Fisher haben Disney die Rechte an ihr gegeben. Also die Rechte an Carrie Fisher. Ja. Also es wird erklärt in chronologisch, was da passiert ist, warum es jetzt
nicht passiert. Aber ich hatte gelesen, dass Kathleen Kennedy gesagt hat, dass sie auf jeden Fall nicht zu sehen sein wird. Also, dass sie da keine CGI-Lösung wohl.
Ja, das habe ich auch gehört, aber ich glaube, dass sie dann das vielleicht irgendwie von bereits gedrehten Szenen ein paar Sachen umschneiden und jetzt vielleicht von Episode 8 was rausnehmen, dafür in Episode 9 einsetzen und dann, das Disney, die kriegen das schon irgendwie gebacken.
Ich denke auch.
Ja, dass die Leute halbwegs zufrieden sind, die Fans.
Und wir werden bestimmt nicht enttäuscht. Ich muss mir den ersten noch zweimal angucken, weil ich beim ersten Mal gucken so viel Apfelwein getrunken hatte, dass ich den nicht mehr so ganz zusammenbekam. Wie es bei diesem aussehen wird, aber es wäre überrascht, wenn ich den Film nur einmal sehen würde. Leider geil, freue ich also schon auf unser Star Wars Auswertungs-Special im Telestammtisch, wahrscheinlich dann im Januar 2018. Ist ja quasi nur ein Katzensprung.
Quasi.
Cool. Das also zum Teaser. Wir freuen uns drauf. Es wird sicherlich irgendwie ziemlich geil. Wir werden vermutlich auch alle ins Kino gehen.
Ja, auf jeden Fall. Mein Geld haben die.
Und Nick hat auch gemeint, dass er vor kurzem noch den ein oder anderen Film nachgeholt hat. Aber bevor wir da ausführlich drüber sprechen, möchte ich jetzt noch kurz angemessen für den Telestammtischkurs Folgendes einwerfen. Sekunde.
Ja, kannst du.
Cheers, Jungs. Laut und deutlich.
Was hast du gesehen? Was hast du nachgeholt?
Ja, Folgendes. Und zwar, ich habe letztes Jahr einige Sachen, sag ich mal, sträflich vernachlässigt. Das war einmal Star Trek Beyond, der dritte Teil aus der quasi Reboot-Saga um die Crew der Enterprise. Ich habe eigentlich Star Trek nie so als Favorite gehabt, muss ich sagen. Also bei mir war es eher Star Wars. Star Trek war irgendwie alles ein bisschen zu alt und kam mir auch alles ein bisschen spießig vor. Irgendwann habe ich dann aber halt mit dem Alter, ne, kommt das halt so, das Ganze nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und eigentlich ist Star Trek seiner Zeit ja schon recht weit voraus gewesen damals, als es halt die Serie mit Kirk gab und viele Sachen, wo, sag ich mal, Star Wars halt so ein bisschen massentauglicher war, da hatte Star Trek schon mehr so Ansätze. Als Beispiel, wenn man überlegt, wann Star Trek im Fernsehen damals kam und dann hatten die als festes Bestandteil der Crew einen Russen, ne, im Kalten Krieg, also den so gut darzustellen und also als guten darzustellen. weibliche Protagonisten, dunkelhäutige, also das, was einem vielleicht heute gar nicht so auffällt, wenn man sowas sieht und als selbstverständlich erachtet. Aber da war Star Trek ja schon ein bisschen weiter, deswegen sage ich mal, habe ich da mittlerweile doch mehr so ein Auge zugedrückt und gesagt, komm, kannst du dir mal angucken. Und ja, die Reboot-Serie, quasi drei Filme umfasst sie, seit 2009, meine ich, kam die im Kino, also ist mittlerweile auch schon ein bisschen her. Und das halt natürlich, weil die Crew, also die Originalbesetzung mittlerweile doch ein bisschen gealtert ist und einige auch nicht mehr leben, komplett neu besetzt. Chris Pine, den man, ich weiß nicht, woher kennt man ihn am besten, außer Star Trek. Ja, also den nächsten Wonder Woman ist zu sehen, aber ich, also in den letzten Jahren, ich glaube, Jack Ryan nicht so ganz bekannt. Und einige andere Filme, aber wie gesagt, der, ich fand ihn eigentlich so ganz sympathisch. Star Trek Beyond ist auch quasi so eine Art Neustart in dieser Reihe, in dieser bisherigen Reihe. Er ist viel peppiger gemacht, er ist auch von einem Regisseur, der eher ganz andere Filme bisher gedreht hat. Die vorigen waren ja von Abrams, der auch Star Wars Episode 7 zu verantworten hat. Und jetzt wird das alles ein bisschen aufgelockerter, bunter, auch etwas lustiger, humorvoller. Und ich finde, der Film ist echt angenehm. Also auch für Leute, die vielleicht mit Star Trek nicht so viel anfangen können und sich da nicht so ganz zu Hause fühlen, kann man sich gut geben. Er sieht visuell echt stark aus. Also was da an Kostümen, Setting und Effekten gemacht worden ist, also das funktioniert schon echt gut. Das Drehbuch ist auch an sich schlüssig. Das Einzige, woran ich halt denken musste, ist am Ende. Also das Ende des Films, das hätte auch gut zu Guardians of the Galaxy gepasst.
Dieser Kampf da, meinst du in dieser City, in dieser Sky City da oben?
Ja, da, über der Sky City. Also im Trailer wurde ja, also der erste Trailer, der ist ja total verschrien worden. Das kann ich ja vielleicht dabei nochmal sagen. Das ist eigentlich sogar eine relativ wichtige Bemerkung. Der erste Trailer, der zu dem Film rauskam, der ist quasi total zerrissen worden. Also die ersten Star Trek Trailer, die waren sehr düster. Also zu den ersten beiden Filmen Star Trek und Star Trek Into Darkness. Alles sehr episch gemacht und diese emotionale Hans Zimmer Musik und sowas. Ne? Und dann kam halt zu Star Trek Beyond der erste Trailer raus und der war ganz anders. Der war so mit Beastie Boy, ist hier Sabotage, ne? Und also ganz anders aufgemacht. Und da sind die Leute ja, da haben die ja gar nicht mit klargekommen. Also stell dir mal vor, du würdest jetzt einen Star Wars Trailer sehen, du würdest von Williams die Musik erwarten und plötzlich kommt da irgendwie Rockmusik dabei.
Ja.
Das kam halt ganz komisch an. Aber genau diese Mucke hat im Film eine der besten Szenen überhaupt abgegeben. Auch wenn das halt für Star Trek schon, ja, sag ich mal, ein sehr peppiger Schlag war.
Okay.
Aber das Ende fand ich sehr, sehr cool. Ich bin aber der Meinung, das wäre eigentlich ein perfektes Ende für Guardians of the Galaxy gewesen, wo mich das Ende wiederum enttäuscht hat. Und ja, wer mit Star Trek nicht viel anfangen kann, der hat hier vielleicht mal eine Chance oder sollte hier mal eine Chance geben. Hat super funktioniert, echt Spaß gemacht, aber geht eigentlich so ein bisschen im Inferno von Star Wars unter. Also wenn man halt auf Star Wars zufiebert, dann hat der Film nicht mehr so viel Extras.
Der dritte Teil ist ja auch nicht mehr von Abrams, der ist von Simon Pegg, der wohl den Scotty spielt.
Geschrieben hat er den, glaube ich.
Aber ja, geschriebenes Drehbuch hat er gemacht.
Regie hat Justin Lin geführt, Drehbuch war unter anderem Pegg dran, eine Handvoll Namen, die ich jetzt gar nicht kenne. Und Produktion war J.J. Abrams unter anderem noch beteiligt, kann ich hier gerade sehen.
Ja.
Wenn du sagst, das Ende erinnert dich an Guardians of the Galaxy, inwiefern meinst du das jetzt? Also vielleicht habe ich es nicht mehr ganz so parat auch einfach. Ne?
Guardians of the Galaxy hat ja sehr mit Musik gespielt. Gut, Beastie Boys ist jetzt vielleicht nicht das, was unbedingt bei Guardians of the Galaxy vorkommen würde, aber so dieser Einsatz von Musik, von rockiger Musik, um halt so eine Szene zu gestalten, einfach auch. Das hat halt super in Guardians of the Galaxy gepasst. Mhm. Also von der Machart her hat mich total daran erinnert. Liegt vielleicht auch daran, dass der Gegner so ein bisschen irgendwie strukturiert war mit diesen Drohnen und sowas. Das gab es ja auch. Und ja, wie gesagt, angenehmer Film, ist sympathisch, ist halt viel, viel lockerer als die anderen beiden Filme. Also eben die anderen vielleicht ein bisschen zu böse oder zu dunkel, alles ist schlecht und alles muss vernichtet werden, waren. Klar gibt es ja auch einen Gegner, der wieder so eine Rache-Story da irgendwie als Motivation hat. Aber trotzdem hat Spaß gemacht. Hätte ich auch gerne im Kino geguckt im Nachhinein, weil visuell war das echt beeindruckend. War ja unter anderem auch für einen Oscar für das beste Kostüm nominiert. Hat er gegen Suicide Squad dann verloren. Aber, ja, aber fand ich auch im Nachhinein jetzt echt schade, weil wenn man sich das da mal zu Gemüte fühlt, da wurde echt schon richtig gute Arbeit geleistet. Ja, Also ein Versäumnis von mir, muss ich ganz klar sagen, hätte ich mir besser im Kino angeguckt, die hätten die 10, 12 € auf jeden Fall verdient gehabt.
Du hast gemeint, du hast die Serie damals nicht gesehen. Wie sieht denn das bei dir aus, Flo? Hast du Star Trek ein bisschen verfolgt, die Serien?
Also ich, ehrlich gesagt, habe ich vor einem Monat angefangen, die alte Serie mit Kirk nochmal, also nicht nochmal, sondern das erste Mal zu gucken. Und ich bin wirklich sehr überrascht, wie, also es sind sehr viele Aspekte an sich, die der Zeit voraus sind, gerade das mit diesen ganzen, sagen wir mal, ich will es nicht Rassen sagen, mit den ganzen verschiedenen Menschen auf der Enterprise. Und was mich auch sehr gewundert hat, die ersten paar Folgen oder generell, wie viel Liebesdrama in Star Trek drin ist, jetzt gerade in der ersten Staffel. Da geht es ja in jeder zweiten Folge irgendwie, dass ein Wesen auf das Schiff kommt vom
Und Kirk
anderen
will sich
Geschlecht. Das ist ganz,
knattern, ey. Der will
ja,
sich alles
genau so,
knattern.
genau so. Also es ist wirklich, jede zweite Episode geht irgendwie um Sex.
Ja.
Ja, aber es gefällt mir sehr. Und was ich noch sagen wollte vorher, in Star Trek, also in der ersten Serie mit Kirk, da gab es auch das allererste Mal, dass ein Kuss zwischen einer schwarzen Frau und einem weißen Mann gefilmt wurde und veröffentlicht wurde. Ursprünglich wollten sie das dann auch noch wegschneiden und halt, dass Kirk jemand anderen küsst, weil das war, dass der Captain Kirk die Uhura geküsst hat. Und dann haben sie gesagt, ah nee, das ist zu riskant, das können wir jetzt doch nicht bringen, das ist mal einen Schritt zu weit gegangen. Und dann hat William Shatner einfach so schlecht geschauspielert, dass sie keine andere Szene verwerten konnten, bis auf die eine, wo er Uhura geküsst hat. Er hat sich wirklich angesetzt, dass das so veröffentlicht wurde. Und das rechne ich dem hoch an, weil für damalige Zeiten ist das, also das weiß nicht, der Schuss hätte auch nach hinten losgehen können.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, klar, das muss man schon sagen. Also, dieses, das ist relativ fortschrittlich für eine Serie. Das, ich glaube, in den 60ern haben die damals angefangen zu drehen. Das ist schon enorm. Jetzt ist für mich Star Trek aber auch, um noch kurz auf den Film auch zurückzukommen und den vielleicht auch mal in Gesamtkontext zu setzen, so Star Trek so insgesamt. Vor allem ist natürlich Next Generation zusammen mit, also die Picard-Crew. Das ist für mich natürlich so das, die vielleicht sogar wichtigste Serie im Star Trek-Universum gewesen. Die habe ich als Kind halt. Also ich habe generell Star Trek rauf und runter geguckt, also keine Ahnung, wo das lief, was weiß ich, Kabel 1 hat 1, keine Ahnung, wo das da so lief.
Amen.
Da habe ich das halt wie irre geschaut und ich habe bestimmt jede Folge jeder Star Trek-Serie inzwischen auch mindestens einmal gesehen. Und also dieses komplett philosophische, dieses auf einer Meta-Ebene vielleicht auch, ja, also agieren und dann auch, keine Ahnung, diplomatische Sachen, das fehlt mir jetzt bei den aktuellen Filmen so gänzlich. Also ich finde es natürlich cool, die haben das ein bisschen modernisiert. Die Anpassung der Action ist natürlich irgendwie auch nötig gewesen. Der Witz, der muss einfach inzwischen auch in so einen Blockbuster rein, sonst heißt es irgendwann, der wäre so düster und traurig, das könnte man nicht bringen. Dafür haben andere Filme einfach zu viel Witz in solche Blockbuster gebracht. Aber das ist natürlich eine Sache. Also die ersten Filme hatten das vielleicht noch ein bisschen mehr. Bei dem mag es gegangen sein, aber so insgesamt fehlt es dem Reboot einfach an Tiefe. Könnt ihr das bestätigen? Habt ihr dieses Gefühl auch?
Also ich habe beide gehören jetzt auch nicht zu meinen Lieblingsfilmen. Ich finde die ganz okay, aber du hast schon, ja doch, das könnte durchaus ein Punkt sein. Also ich fand halt diesen Star Trek Reboot fehlt halt so ein bisschen das Besondere, was Star Trek damals ausgemacht hat. Also es ist auch Beyond, es ist Beyond, ist kein schlechter Film, aber er hat halt auch nichts, was ihn jetzt abhebt. Also
Ja.
es ist ein guter Film, aber wenn du jetzt sagst, du hast im Jahr so Events wie Star Wars, die Marvel-Filme, dann hast du vielleicht noch besonders das gleiche Genre im Sinne von Weltraum mit Guardians of the Galaxy, Thor und weiß Gott, was da jetzt noch kommt. Da fehlt halt wirklich so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Also es ist schon irgendwo Standardkost geworden, zwar gute, also gut gemacht und macht auch Spaß, aber ich habe es mal so hart formuliert, als ich dann mit einem anderen darüber diskutiert habe. Dem fehlt in diesem Inferno von Blockbustern, auch die im Weltraum spielen, so ein bisschen die Daseinsberechtigung. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum der Film im Kino nicht so gut lief. Also der ist ja auch weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und war jetzt kein totaler Flop, aber ich glaube, die haben sich im Studio da deutlich mehr erhofft. Also der hat ja irgendwie irgendwas über 300 Millionen oder so eingespielt. Das ist ja für so einen Film in der Größenordnung eigentlich nicht so viel. Und deswegen ist ja auch der vierte Teil, der ja auch kommen soll, erstmal, ja, was heißt, auf unbestimmte Zeit verschoben, da hört man nicht mehr so viel von. Das ist ja eigentlich auch immer so ein Zeichen, dass die sich nicht so ganz sicher sind, wie es da weitergehen soll.
Also ich finde, das sollte bei einer Trilogie bleiben und dann vielleicht die nächsten, also in 10 Jahren nochmal so ein Picard-Reboot als Film. Ja. Weiß nicht.
Mit, hier, wer ist da nochmal? James McAvoy dann als.
Ja, das ist, oh mein Gott. Das wäre so.
Das wäre schon witzig, ehrlich gesagt.
Ja. Aber das können sie eigentlich nicht bringen.
Nee, aber für den Gag wäre es schon.
Das war auch einer der letzten Auftritte, wenn nicht gerade der letzte von diesem Anton Jelchin, der den Chekhov gespielt hat. Der ist ja auch tragischerweise irgendwie nach der Produktion irgendwie gestorben. Und er hatte auch eine sehr große Rolle natürlich. Ich meine, das ist halt der Chekhov. Das fand ich schon noch krass. Und dann gab es noch, der macht auch gerade Bingo in meinem Kopf, wenn ich das jetzt so überfliege, gab es ja auch dieses Outing von der Zulu-Figur, also der ist innerhalb des Films dann auch als outet sich gerade als homosexuell. Also es wird auch nur dezent am Ende, glaube ich, auch eigentlich erst irgendwie.
Nee, am Anfang schon.
Am Anfang schon, okay. Mhm. Aber spielt eigentlich inhaltlich jetzt gut keine Rolle, oder?
Nee. Das war nur so eine Randbemerkung. Ja, also ich fand auch, dass das, ich meine, das ist so vollkommen okay, aber es wirkt für mich auch so ein bisschen wie so eine PR-Aktion. Man hat das ja im Vorfeld angekündigt, so nach dem Motto, hey, guck mal, ne, hier bei uns dürfen sie schwul sein. Ne? Also ich meine, es ist vollkommen, es ist auch eigentlich wieder so das, was Star Trek ja mal ausgemacht hat, aber das kommt halt meiner Meinung nach irgendwie viel zu spät und dann halt auch nur so als PR-Aktion. Also ich weiß nicht, ist nett, dass sie es machen, aber wie gesagt, spielt natürlich keine so große Rolle und alleine dadurch, dass sie es halt so groß angekündigt haben, verliert das meiner Meinung nach auch schon wieder so ein bisschen an Wirkung.
Was ich da halt irgendwie, also der George Takei, der wo den Mr. Sulu damals gespielt hat, der Schauspieler ist ja homosexuell und der selber fand es ja auch nicht so gut, weil er hat sich halt gefühlt, weil er als Schauspieler homosexuell ist, sollte die Rolle später, also er fand es jetzt auch nicht so toll. Es hat sich wirklich mehr nach so einem PR-Ding angehört und ja.
Du meinst den Originalschauspieler, genau, der hat sich da, also der hat sich ein bisschen mokiert, dass jetzt quasi die neue Interpretation seiner Figur da jetzt plötzlich homosexuell ist. Hm.
Also von meiner Seite das Star Trek-Thema dann auch nochmal abzuschließen. Ich glaube, ein großer Schwachpunkt oder vielleicht ein Nachteil, den diese neuen Filme haben, sie haben halt nicht mehr die Serie im Rücken. Also man darf ja nicht vergessen, es ist ja tatsächlich so, dass die Filme auf dieser Serie fußen, also auf den verschiedenen Serien. Und das kann man natürlich mit so Schauspielern, wie sie da verwendet werden, den neuen Film nicht machen. Aber ich glaube, die alten Filme waren ja auch oft so ein bisschen Fanservice, darf man ja auch nicht vergessen. Also das wäre im Grunde so, als würde man jetzt einen Walking Dead Film machen oder einen Game of Thrones Film. Das hatte halt seine Zielgruppe, aber man hat mit dem Reboot versucht, das wirklich auf eine ganz große Ebene zu hieven und ich glaube, das hat halt nicht so ganz funktioniert.
Okay. Ich muss schon sagen, ich habe den Film, wie gesagt, gesehen, ist das schon ein bisschen her jetzt auch, so Details kann ich kaum noch wiedergeben, es gab diese eine Alienfrau, die da eine Rolle gespielt hat und ich weiß, dass ich den Schauspieler, also das hier Idris Elba, der da diesen den Feind spielt, den Bösewicht spielt, also den hätte ich nicht wiedererkannt, hätte ich nicht gewusst, dass er das ist. Ich muss mal schon drauf achten.
Ja, ich glaube, es gibt ja so ein paar Aufnahmen, als er noch menschliche Form hatte. Da sieht man ihn ja dann in.
Ja, stimmt, da änderte sich, gell? Stimmt, genau.
Ja, da gibt es ja so ein paar Aufnahmen von dem Schiff und da sieht man ihn dann in echt. Aber das war jetzt auch irgendwie so ein kleiner Spoiler, ne? War, ist egal.
Ach, ist schon
zu lange her, genau.
Das kann man schon mal machen.
Ja, okay.
Dass ich geguckt hatte, ist selber schuld.
Ja,
so genau. Wie ich.
Außerdem setzen wir hier Kapitelmarken. Das ist ein Podcast mit sogenannten Kapitelmarken. Daran erkennt man übrigens halbwegs gut gemachte Podcasts, dass man nämlich von verschiedenen Themen zu verschiedenen Themen springen kann, ohne sie sich selbst suchen zu müssen. Räusper, Eigendruck stinkt, aber das ist grundsätzlich so, dass wer jetzt hier keinen Bock hat, sich spoilern zu lassen, kann einfach zum nächsten Thema springen. Und das nächste Thema ist, weil wir gerade im Filmblock sind, der zweite Film, den du nachgeholt hast.
Ja, das war Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Das ist ja quasi die Fortsetzung des Harry Potter Franchise im Kino. Ne? Und zwar, nachdem die Filme zu den Büchern ja abgeschlossen sind, war ja eigentlich klar, dass ein Filmstudio, das wirtschaftlich erfolgreich sein will, irgendwie versucht, die Marke noch weiter zu nutzen. Da ja Frau Rowling nicht beabsichtigt oder bisher nicht beabsichtigt oder zumindest nicht getan hat, neue Bücher zu schreiben, bis auf dieses Drehbuch da zu dem Schauspiel, zu dem Theaterstück, mit dem ich nicht viel anfangen konnte, hat man sich jetzt halt dazu entschlossen, auf Basis eines Buches, eines Schulbuches ist das, glaube ich, in der Harry Potter Welt. Ich weiß es gar nicht so genau. Das heißt halt Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind und darauf halt eine Filmreihe aufzubauen. So, also es gibt also, man fliegt also wieder zurück in die Harry Potter Welt, allerdings weit vor der Zeit Harry Potters. Es spielt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und da geht es halt um Newt Scamander. Das ist ein Zauberer, der sich halt für Tierwesen, magische Wesen nicht nur interessiert, das ist quasi seine Leidenschaft. Und er sucht, beziehungsweise er kommt halt nach Amerika und will da ein Tier halt freilassen, das da eigentlich heimisch ist. So, und im Zuge dessen geht aber einiges schief. Tiere, die er bei sich trägt, werden freigelassen. Es gibt einige Figuren in Amerika, die versuchen, ein bestimmtes magisches Wesen zu finden und es halt für ihre Zwecke zu missbrauchen. Und das ist quasi so diese neue Reise in die Harry Potter-Welt. Die Welt, die ja in den Büchern eigentlich sehr auf Harry Potter und Großbritannien beschränkt ist, wird in dem Film ausgebaut, was ich sehr interessant finde, weil ich finde, dass die Harry Potter-Welt durchaus ein gewaltiges Potenzial hat, das in den Büchern ja nur ansatzweise ausgeschöpft wird. Also, wie gesagt, die Bücher spielen ja fast nur in Hogwarts, in dieser Zauberwelt und in Großbritannien. Man kriegt zwar später mal mit, es gibt noch andere Schulen und woher die kommen, aber was so auf der ganzen Welt eigentlich passiert in dieser Zaubererwelt, das ist da ja eigentlich relativ weit ausgeblendet. Und dahingehend finde ich es als jemand, der auch mit Harry Potter aufgewachsen ist, also das ist für mich nicht so bedeutsam wie Star Wars jetzt zum Beispiel, das mich ja wirklich extrem geprägt hat. Aber trotzdem, also ich glaube, Harry Potter, das waren die ersten Bücher, die ich selber gelesen habe. Und deswegen ist das für mich auch schon irgendwie so ein, ja, also nicht ganz unwichtig, auch wenn ich den Film nicht im Kino geguckt habe, habe ich das mit Interesse verfolgt. Und ja, ist das gelungen? Kommt das Harry Potter Feeling auf? Ist der Film gut? Also ja, es ist Harry Potter Feeling. Das kann man nicht leugnen. Was ich allerdings schade finde, ist, dass der Film sich halt auch viel zu sehr auf visuelle Aspekte verlässt. Also ich habt ihr den beide geguckt?
Nee, ich
Meine
nicht.
Freundin hat ihn vor kurzem, gar nicht so lange her, das sind jetzt ein paar Wochen, hat
Ja.
sie ihn gesehen. Ich bin mehr so dran vorbeigelaufen, habe meinen Blick riskiert. Also ich kann das mit den visuellen Werten, die fand ich ganz hübsch. Aber
Ja,
viel mehr kann ich dazu
definitiv.
leider nicht inhaltlich nicht beitragen.
Ja,
Und zu einem Schluss
also
möchte ich gleich noch kommen.
Transformers ist auch hübsch.
Ja, genau. Ja, so schlimm ist es nicht. So schlimm ist es nicht. Klar,
Gut.
es ist ein Film, der legt halt Wert auf diese Special Effects, auf die Tierwesen, die dann kommen, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Schauspieler da gar nicht so gefordert waren. Also wenn man sich überlegt, Eddie Redmayne, der auch einen Oscar bekommen hat vor ein paar Jahren, auch jetzt wieder nominiert war, dieses Jahr war nicht, war es, glaube ich. Dann gibt es ja in der Weibchen Hauptrolle, die, ich glaube, Catherine Winterston oder so, könnte das sein, ja, ungefähr, die ja auch jetzt im nächsten Alien-Teil die Hauptrolle spielt. Ebenfalls da.
Waterston heißt die gute Frau.
Waterston, die jetzt im nächsten Alien-Teil die Hauptrolle hat. Colin Farrell ist dabei.
Mir ist aufgefallen, Ezra Miller, der den Flash geben wird im DC
Ezra Miller,
Universe.
sorry, genau. Der
echt
ist auch.
jetzt?
Ja. Fällt aber
Wow,
kaum auf, weil
cool.
er ist meistens damit beschäftigt, auf dem Boden rumzuliegen oder als Staubwolke durch die Luft zu fliegen. Deswegen fällt das nicht so auf. Aber das ist Ezra.
Genau.
Krass.
Und alle, finde ich, passen super in den Film, aber durch diese Überfrachtung auch mit den Effekten, finde ich, hat mir die gar nicht so sehr gebraucht. Das ist mir übrigens, das war das gleiche Gefühl, das ich teilweise auch bei Kong Skull Island hatte. Da hat man wirklich charismatische, talentierte Schauspieler genommen, die ja auch, glaube ich, noch alle eine richtig große Karriere vor sich haben, teilweise schon haben und teilweise vor sich haben noch. Aber so wirklich gebraucht hätte man die für den Film nicht. Also dafür ist es dann wieder ein bisschen zu austauschbar. Aber trotzdem, der Film funktioniert, glaube ich, für die, die die Harry Potter-Welt mögen, unheimlich gut. Ist inhaltlich, ja, hat hier und da so leichte Schwächen. Aber ich glaube, wer gesagt, wer die Harry Potter-Welt mag, der wird sich hier auch wiederfinden, der wird Spaß an dem Film haben, der wird Spaß haben, dass diese Welt vertieft wird. Und auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich jetzt mit Harry Potter-Bonus ungefähr eine 7 geben. Und
Okay,
weil dafür, der Film lebt halt davon, dass er diese Harry Potter-Welt auskundschaftet, aber darunter hat er halt nicht mehr so viel.
Okay.
Also, wie gesagt, es ist im Grunde, als würde man, ja, gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber wie gesagt, das ist die Harry Potter-Welt, darauf verlässt sich der Film auch, aber darüber hinaus bietet er halt nicht mehr so viel.
Ah, gerade hinsichtlich inhaltlicher Tiefe, also ist es denn, also ich habe wirklich kein oberflächliches Wissen auch in diesem Bereich, aber es ist doch wohl so, dass der Titel des Films eigentlich der Titel eines Buches ist, das quasi innerhalb des Harry Potter-Universums eine Rolle spielt, nämlich dieses, wo fantastische Tierwesen jetzt nur eben zu finden sind.
Genau, so
Und
ist es.
viel mehr weiß man eigentlich auch nicht über den Inhalt, wenn man die Bücher von Harry Potter gelesen hat oder meinetwegen auch die Filme gesehen hat. Das heißt, inhaltlich war das jetzt alles quasi neu. Ist das richtig?
Richtig, genau. Genau, das Drehbuch ist auch von Rowling selber geschrieben worden, von der Harry Potter-Schöpferin. Es ist halt nicht so, als es ist ja ein Buch in dem Sinne verfilmt worden. Also die ganze Handlung, so wie man sie im Film gesehen hat, die konnte man jetzt nicht vorher durch irgendwelche Lektüren so nachlesen. Also man wusste zwar, okay, es gibt diesen Newt Scamander und der hat offenbar ziemlich viele Abenteuer mit diesen Wesen erlebt, aber diese ganze Verbindung auch jetzt, die jetzt im Film quasi nochmal aufgebaut wird über Grindelwald, ne? Oder ist es ja schon angekündigt worden, dass Jude Law Dumbledore spielen wird in den künftigen Teilen, dass das geht auf keinen Fall aus dem, was man an Vorwissen mitbringen kann, irgendwie hervor. Also hier wird auch ganz deutlich versucht, das Harry Potter-Universum wieder stärker zu verknüpfen. Also wenn schon, wie gesagt, Dumbledore vorkommt, ist ja klar, also das machen sie ja nicht aus Spaß, das wird ganz klar gemacht, um auch das Interesse der Community wieder zu steigern. Ja, das ist ja genauso wie Darth Vader in Rogue One. Also das sind halt so populäre Figuren, die ziehen einfach. So, muss ja nichts Schlechtes sein, man kann das ja auch, glaube ich, sinnvoll verknüpfen, aber man merkt halt, wo da die Reise hingeht.
Okay, cool. 7 von 10 Punkten. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Das kann man sich, glaube ich, mal geben, wenn man den irgendwo mal günstig mitnimmt.
Als Harry Potter-Fan.
Genau.
Genau. Ist auch für ein etwas jüngeres Publikum, glaube ich, ganz gut gedacht. Also, wenn ich mir auch so die Art und Weise, wie der geschauspielert wird, angucke, finde ich, der Film ist ja, glaube ich, ab 6 Jahren freigegeben. Das ist ja auch eigentlich so ein Hinweis, wo es hingeht. Wobei ich glaube, dass relativ viele Harry Potter-Fans sogar jetzt mittlerweile schon was älter sind, würde ich mal behaupten.
Ja. Harry Potter ist was, mit dem muss man, glaube ich, groß werden, weil, also ich habe die Bücher nicht gelesen, die Filme habe ich teilweise geguckt, ich war jetzt nie so großer Harry Potter Fan, aber was ich halt gehört habe, dass die Bücher vom ersten bis zum letzten Buch mit der Audienz gewachsen sind, also dass die dann halt anspruchsvoller wurden und düsterer auch.
Ja, also es ist schon zu lange her. Ich habe zwar alle Bücher mindestens 2-3 Mal gelesen, aber halt auch schon vor 10 Jahren oder so.
Okay.
Das ist schon ein bisschen her. Wobei, eine Sache finde ich eigentlich ganz, ganz unterhaltsam. Ich glaube, der Film hätte an einigen Stellen, da hat nicht so viel gefehlt. Da hätte man eigentlich mit ein paar Entscheidungen auch einen guten Gruselfilm draus machen können. Ja, also ich fand zum, also ja, es gab da, also es ist zum Beispiel wieder Kindesmissbrauch auch ein Thema, aber eine andere Art und Weise. Aber es gab so ein paar Szenen, da hätte ich mir gedacht, also ich glaube, mancher Regisseur hätte hier jetzt auch eine gute Szene für einen Horrorfilm ausmachen können. Also zumindest für einen Gruselfilm, ne? So einen kleinen Schocker. Aber gut, ist nicht das Genre, ist natürlich klar, dass sie es nicht machen. Ist okay, also ist ein guter Film. Wer Harry Potter mag, kann sich anschauen. Ansonsten, wer mit Harry Potter vorher nichts anfangen konnte, wird das jetzt auch nicht tun können.
Okay, gut zu wissen.
Ja.
Dann könnten wir noch mal kurz 3 Worte zu Vaiana verlieren. Das Paradies hat einen Haken. Auch eine Veröffentlichung des letzten Jahres kam, glaube ich, im Dezember 2016 in die Kinos, beziehungsweise ein bisschen früher, das weiß ich gar nicht so genau. Und ist es ein Disney-Film gewesen?
Ja, also für mich war es der beste Film 2016, sogar besser als Rogue One, also für mich. Ui. Ich habe da so eine Passion mit diesem Film, es bekommen, spiele teilweise die Lieder jetzt auf der Ukulele. Ich höre mir die ganze Zeit den Soundtrack rauf und runter, auch jetzt noch im April. Es ist wirklich, oh mein Gott. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich diesen Film liebe.
Also, ich finde den gut. Ich muss aber sagen, ich war ein bisschen überrascht und jetzt nicht so positiv überrascht, dass so viel drin gesungen wird. Das kann ich von den letzten Animationsfilmen, die ich geguckt habe, nicht mehr so sehr. Es ist tatsächlich so ein klassischer Disney-Film, also das muss man, glaube ich, vorher auch wissen. Also wer jetzt im letzten Jahr Zoomania geguckt hat oder Kubo und The Two Strings, das sind ja Filme, die ja doch klar auch teilweise unterhaltsam sind, aber in dem halt nicht so gesungen wird, wie man das aus früheren Disney-Filmen kennt. Und das ist hier definitiv so. Es wird viel gesungen. Ich fand die Besetzung, also hinter den Figuren sehr interessant, die Synchronsprecher, Dwayne Johnson, also der Wrestler und mittlerweile aber eigentlich bekannter über seine schauspielerischen Aktivitäten.
Black Adam
oder, ne? Der spielt halt Maui, eine der Hauptfiguren und der kann sogar echt gut singen, muss ich sagen, Multitalent. Aber abgesehen davon, der Film, finde ich, ist visuell einfach extrem beeindruckend. Er ist sehr liebevoll. Also so, was die Figuren angeht, auch das Zwischenspiel zwischen den Figuren, das funktioniert super. Für eine Handlung her ist das jetzt, aber das ist ja bei so Filmen selten so, jetzt nichts Revolutionäres. Es geht darum, halt irgendwie die Welt zu retten, ne? Und das ist jetzt nichts, was man nicht irgendwoher schon mal kennt. Aber es funktioniert halt wie bei allen Filmen diesen Genres unheimlich über die Figuren, über das Zwischenspiel der Figuren, die Glaubwürdigkeit der Figuren. Das ist ja auf jeden Fall gegeben. Und er ist visuell so beeindruckend. Also ob es das Wasser ist, die Haare von Moana oder Vaiana, in welcher Sprache auch immer, dann, das sieht so gut aus. Also ich glaube, wenn man das in Ultra-HD guckt und in Ultra-HD mit 3D und hast du nicht gesehen, das sieht wie echt aus. Also das hat sogar, finde ich, nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht gegenüber den letzten Animationsfilmen, die es auch im letzten Jahr gab.
Definitiv.
Bevor wir vielleicht die Handlung mal auch grob zusammenfassen in einem Fünfzeiler. Also ich habe das noch nicht ganz greift mit dem Namen. Wie war das jetzt? Den gibt's auch, den Titel, der Name ist unter verschiedenen Titeln
weltweit. Ja, das hatte ich vorher mal erwähnt. Also im englischen Original heißt der Film Moana. Die Hauptperson heißt auch Moana. Aber in Deutschland gibt es leider ein Gesetz, das es verbietet, dass zwei Filme den gleichen Titel haben. Deswegen heißt zum Beispiel auch im Deutschen Marvel's The Avengers und nicht nur The Avengers, weil The Avengers als Film schon existierte. Und jetzt bei Moana war es halt der Fall, dass schon bereits in Deutschland ein französischer Pornofilm existiert mit dem Titel Moana. Und deswegen konnten sie den Film so nicht lassen, also den Titel, und haben es dann kurzerhand in Vaiana abgeändert und der Protagonistin einen neuen Namen gegeben.
Aha, also kein Disney-Porno, alles klar. Hab ich hier wohl das Falsche gegoogelt. Also wie sieht es inhaltlich aus? Könnt ihr den Inhalt noch kurz zusammenfassen? Weil ich habe ihn jetzt wirklich gar nicht gesehen. Ich kenne auch nur die Trailer und ein paar Bilder. Und ich weiß, dass überall Dwayne Johnson sein Gesicht in die Kamera gehalten hat, aber den wird man vermutlich ja in Deutsch nicht hören, ne?
Nee, natürlich nicht. Im Deutschen ist es Andreas Burani. Burani?
Ach, scheiße.
Ja, das im Deutschen wird gesprochen von Andreas Burani, der Astronaut.
Okay. Ja, also inhaltlich geht's halt darum, Vaiana ist halt Angehörige eines Dorfes, einer polynesischen Kultur, die halt bei denen es halt quasi das geschriebene Gesetz ist, dass halt niemand diese Insel und dieses Riff verlässt. Daran ist ihr Vater, der König dieses Dorfes, schuld oder Häuptling. Und zwar hat er mal, schlechte Erfahrungen gemacht und seitdem gilt halt die Maxim, verlasse niemals hier dieses Riff. Sie ist aber allerdings jemand, der natürlich dann so ein bisschen gegen die Eltern rebelliert und die auch quasi die Ferne eigentlich sucht. Das hat auch spezielle Gründe, mit den göttlichen Mächten, die es auch in dieser Welt gibt, zu tun. Und ihre Welt wird dann allerdings, sie findet sich irgendwann zeitweise mit ihrem Schicksal ab, dieses Riff nie verlassen zu können. Dann kommt es aber dazu, dass eine, dunkle Macht ihre Insel und ihr Volk bedroht und dann sieht sie sich gezwungen, quasi aufzubrechen und diesen Maui zu finden, ein Halbgott, der halt dafür verantwortlich ist, aber auch gleichzeitig die Lösung für dieses Problem bedeuten kann. Und den muss sie finden, ihn überzeugen und dann zusammen ein bestimmtes Amulett oder ein Artefakt an einen bestimmten Ort bringen und damit löst sich dann die ganze Gefahr halt auf. Oder so ist es in der Theorie zumindest.
Okay. Und singen die viel?
Ja. Ja, aber sie singen gut. Ja. Also das Englische ist nochmal einen Ticken besser, aber die deutsche Synchro hat es auch ziemlich gut gemacht.
Okay. Ja. Ich meine, okay, Burani ist ja Sänger, das bietet sich ja an, dass er das dann auch, dass er selbst dann da mitsingt. Lass mich raten, die tanzen auch viel?
Es geht.
Geht, ja.
Also zum Beispiel in einem Song, der heißt im Deutschen Glänzend, das wird von einer großen Kokosnusskrabben-Gott gesungen namens Tamator. Und in dem, also es wird gesungen, aber es wird dabei gekämpft. Das ist was, das mir sehr gefallen hat. Also, dass ich so noch nicht in einem Disney-Film so in der Art gesehen habe. Weil es wird richtig gut gekämpft sogar noch. Also, meiner Meinung nach.
Okay, cool. Weiß nicht, wer sind so die Zielgruppe? Ist das ein Kinderfilm?
Ja, wie bei allen, finde ich, Disney-Filmen ist ja eigentlich kindgerecht. Aber kann man sich mit der ganzen Familie, glaube ich, angucken. Also wenn man auf solche Filme natürlich steht, ne? Also ich sag mal, wenn mit sowas wie Expendables lieber ins Kino geht oder, ne, der wird natürlich vielleicht hier nicht glücklich werden. Aber wer halt diese klassischen Disney-Filme, Animationsfilme mag und sich nicht daran stört, dass halt auch gesungen wird, der wird hier genauso glücklich wie in Zoomania oder vergleichbaren Filmen.
Also ich war mit meiner Freundin drin. Zu dem Zeitpunkt, da war ich dann schon 24 und ich kann einfach sagen, also es war gerade während der Klausurenphase, ich war ein bisschen niedergeschlagen, alles in allem. Und dieser Film macht einen einfach nur glücklich. Also man geht ins Kino rein, egal mit welcher Laune, man geht glücklich wieder raus, habe ich das Gefühl. Wenn es bei anderen Menschen so war wie bei mir.
Alles klar, ist vorgemerkt, kommt auf jeden Fall auf die Liste und werde ich ganz sicher demnächst mal mit meiner Freundin nochmal nachholen. Also das klingt ja klingt ziemlich begeistert, muss ich sagen.
Ja.
Okay, auf einer selbstgewählten Punkteskala, was würdet ihr da wieder vergeben an Punkten?
Also ich würde sagen, ja, dadurch, dass ich halt mit dem Singen so nicht gerechnet hatte, 7,5 bis 8 von 10 würde ich dem geben.
Ich würde dem Ganzen 9 von 10 Punkten geben, weil einfach rundum zufrieden mit dem Film. Er macht sogar Witze über das Disney-Konzept generell. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo Maui das halt anspricht, dass sie eine Disney, also in Anführungsstrichen Disney-Prinzessin ist. Und sie sagt, ich bin keine Prinzessin, ich bin ein Chief. Und dann sagt sie, ja toll, du hast einen tierischen Begleiter, singst die ganze Zeit und du wirst ja irgendwann mal herrschen über so ein Land. Natürlich bist du die Prinzessin. Und dann sagt sie, am Arsch. Aber halt,
Okay.
alles in allem, also ich muss. Ja, 9 von 10 Punkten.
Cool. Vielen Dank für eure Meinung. Wie
Gerne.
gesagt, das ist, glaube ich, auch mal eine sehr konkrete Empfehlung auch mal an die Zuhörer da draußen.
Ja.
Und dann würde ich sagen, haben wir den Filmblock für heute mal durch. Wer noch weiterhin Lust hat, sich mit uns über Filme zu unterhalten, der kann gerne mal im Forum von Geek Whisper vorbeikommen. Und da quatschen wir ziemlich regelmäßig auch über verschiedene aktuelle Filme, über ältere Sachen und ich rede gar nicht mal nur von den unzähligen Rezensionen, die die Jungs und Mädels bei uns auf der Seite schreiben, sondern einfach nur, wenn man Bock hat, sich ein bisschen auszutauschen und vielleicht auch mal seine Meinung zu meinetwegen Star Trek, den fantastischen Tierwesen oder eben jetzt auch Moana. Da loswerden möchte und sich mit uns austauschen möchte, der kommt einfach mal vorbei. Wir organisieren von dort aus auch unseren Telestammtisch und checkt es mal, Ladies and Gentlemen. cool. Und dann kommen wir jetzt hier zum einen weiteren Highlight der heutigen Ausgabe. Ich weiß, dass der Flo uns, als er das letzte Mal da war, aber eines der Themen, die er vorbereitet hatte, waren diese Bügelperlen. Und mit diesen Bügelperlen, da gehe ich immer hausieren. Immer wenn ich gefragt werde, worum es im Telestammtisch eigentlich geht, und ich versuche dann klarzumachen, dass es eigentlich um alles geht, was man so an Themen mitbringen kann, quasi alles an Hobbys, alles, was so ein bisschen geekig, ein bisschen nerdig ist, dann versuche ich immer von den Bügelperlen zu erzählen, wo also jemand Spaß mit diesen Bügelperlen hat und was das überhaupt ist und was man daraus alles machen kann und wie cool ich das fand und verweise dann immer direkt auf die entsprechende Ausgabe. Und da hast du aktuell, hast du da auch wieder was mitgebracht, das, ich will nicht sagen, in dieselbe Richtung geht, aber auf jeden Fall verdammt abgespaced ist.
Okay, ja, das ist das Thema Zauberwürfel. Rubik's Cubes seit dem Jahr 2010. Ich glaube, seit 2010 ist das eins meiner größten Hobbys, weil das war damals, ich war gerade noch in Realschule, es war Fasnacht, meine ganzen Bekannten waren feiern, ich bin nicht so der Feiermensch. Und da habe ich gedacht, irgendwie muss man sich doch die Zeit vertreiben können und habe von meiner Mutter einen uralten, sehr schwer laufenden Zauberwürfel gefunden. Aus den 70ern, Ende der 70er. Also gerade wo das Ding rauskam und habe gedacht, ja komm, hast nichts Besseres zu tun, lernst einfach mal das zu lösen.
Beschreib uns mal, wie das Ding aussieht. Was ist ein Zauberwürfel?
Ein Zauberwürfel ist ein Würfel mit 6 Seiten, 6 verschiedenen Farben. Und also jede Fläche ist unterteilt in 9 kleinere Flächen und man kann ihn drehen um die eigenen Achsen und so verschiedene Muster herstellen. Also quasi, dass die Flächen verschieden angeordnet sind. Und das Ziel am Ende ist es, dass wieder alle Flächen richtig angeordnet sind, dass alle Farben übereinstimmen pro Seite. Dass man dann halt nur eine Seite, wo nur weiß ist, eine Seite, wo nur grün ist, eine Seite, wo nur orange ist, etc. Ja.
Okay, und das ist kann man sagen, ein Spielzeug, wo man ein bisschen so das, den Grips auch anstrengen muss dann wahrscheinlich, ne?
Sagen wir es so, Leute, die Zauberwürfel lösen, die hören das nicht gern, dass es ein Spielzeug ist, es ist ein Puzzle. Ja, und es ist, also je nachdem, wie sehr man sich damit beschäftigt, kann man mehr Zeit dafür investieren, also mehr Grips oder weniger. Weil ich würde sagen, wenn man damit anfängt, es gibt eine Anfängermethode für einen normalen 3x3er, das kann man sich innerhalb von einem Tag aneignen, dass man den lösen kann, wann immer man will. Das geht dann zwar ein bisschen länger, also die ersten paar Mal wird es schon so 5 Minuten gehen, bis das Ding gelöst ist, aber innerhalb von einem Tag kann man sich das eigentlich schon aneignen, einzulösen.
Okay, wo kriege ich so ein Ding? Da gibt es ja bestimmt auch jetzt günstigere, bessere oder einfach mal Amazon und auf geht's und hast irgendwie eine Empfehlung? Und was hast du überhaupt zu Hause?
Also, Es gibt welche im Müller, also überall, das sind aber die Originalen und die laufen echt katastrophal im Vergleich zu dem, was heute möglich ist. Ich kaufe meine meistens im Internet, Amazon eben oder bei Meffertz. Das ist eine amerikanische Seite, die von einem Deutschen betrieben wird, wo dann immer mal wieder neue Modelle rausbringt. Ja, und in Hamburg gibt es sogar, nee, nicht in Hamburg, doch, nee, in München. In München gibt es sogar einen eigenen Laden dafür. Also es gibt einen Laden in Deutschland, der sich auf Zauberwürfe spezialisiert hat. Das Witzige dabei ist, dass die, wo schlecht laufen, die Originalen sind halt lizenziert, die kosten meistens so 20 Euro. Die, wo richtig gut laufen, wo auch die professionellen Zauberwürfellöser benutzen, die kosten dann nur noch so zwischen 10 und 12.
Okay. Also vielleicht wirklich, also ich glaube, das Thema, was du zu Hause hast, ist nochmal ein größeres, deswegen würde ich doch gerne kurz nochmal ausklammern. Was ist denn jetzt so die, also ich glaube Zauberwürfel, wenn man das auch googelt und man hat durchaus eine Vorstellung, was das ist, aber was ist denn jetzt so die Herausforderung an einem klassischen Zauberwürfel? Was macht daran Spaß, immer wieder einen und denselben Würfel aus verschiedensten Situationen auf diese gleichen Flächen zu kriegen, auf die gleichfarbigen Flächen?
Also der größte Spaß daran ist, wie du eben gesagt hast, verschiedenste Situationen. Also das kommt eigentlich so gut wie nie vor, dass ein Zauberwürfel zweimal gleich aussieht. Weil er ist immer irgendwie eine Farbe an einer anderen Fläche. Und am Anfang ist der Spaß einfach, dieses Ding zu lösen, das jeder sieht und immer direkt mit hoher Komplexität verbindet. Einfach, dass man den normal lösen kann. Aber je häufiger man den löst, dann denkt man irgendwann mal, ja, okay, hey, ein bisschen schneller könnte ich es machen. Dann findet man hier einen kleinen Kniff raus, wie man die Situation ein bisschen schneller löst. Hier einen Kniff, wie man die Situation ein bisschen schneller löst. Bis man dann irgendwann mal denkt, okay, ja, komm, jetzt bin ich soweit. Ich möchte mich weiter mit dem Thema befassen. Dann kann man auch weitere andere Methoden herausfinden, wie zum Beispiel die Petrus-Methode, die Friedrich-Methode, die halt alle dazu beitragen, dass man den Würfel schneller lösen kann. Wenn man jetzt den das erste Mal löst mit der Anfängermethode, dann muss man sich 8 Algorithmen auswendig lernen. 8 Algorithmen hat man, ja, in 3 Stunden kann man sich die auswendig lernen, Ende. Dann bei der Friedrich-Methode sind es leider schon 120 Algorithmen, die man dann halt drauf haben muss. Aber dafür werden dann halt aus 2 Minuten des Lösens 20 Sekunden des Lösens.
Das heißt, du musst dann den Würfel möglichst irgendwie auswendig lernen und dann kannst du da, das bedeutet dann, Algorithmus oder wie habe ich das zu verstehen?
Also, was meinst du mit Algorithmus? Also beispielsweise, das allererste, was man beim Zauberwürfel macht, ist ein Kreuz bilden. Das macht man immer intuitiv, nur mit logischem Denken. Danach bei der Anfängermethode macht man die eine Seite, wo man das Kreuz angefangen hat, fertig. Dann kommt die Mittelseite und dann kommt mit mehreren Schritten die obere Seite. Bei der Friedrich-Methode jedoch, also bei der fortgeschrittenen Methode, da macht man zuerst das Kreuz, wie normal auch. Bloß tut man dann anstatt die erste Fläche lösen, die erste und die zweite gleichzeitig lösen. Dafür gibt es keine Algorithmen. Also es gäbe schon welche für gewisse Situationen. Aber das passiert eher intuitiv wieder. Also dass man überlegt, okay, die Situation hatte ich schon mal ähnlich hier. Jetzt tue ich diese 2 Steine hier zusammen und füge sie dort ein. Also wie so ein Puzzle. Man muss einfach wissen, wann was wohin kommt, ohne dass man den Rest kaputt macht. Und dann am Ende, wenn man die ersten beiden Flächen gelöst hat, intuitiv, dann hat man noch eine Seite, die gelöst werden muss, die gelbe. Also ich fange meistens mit weiß an, das machen viele, weil man sich damit einfach am besten orientieren kann, wenn man damit anfängt. Und dann ist halt, also gibt es noch 2 Schritte, einmal alles Gelbe nach oben bringen, sodass nur noch die Randsteine verwurstelt sind und dann am Ende werden noch die Randsteine richtig gelöst. Und dafür braucht man dann eben diese 120 Algorithmen, quasi für die letzte Seite. Aber das ist, es hat sich also belegt, dass das einfach die schnellste Methode ist. Zuerst intuitiv die ersten 2 Layers machen und die letzte dann mit 120 Algorithmen lösen. Okay. Also wovon man dann immer 2 zusammensuchen kann, die dann immer wieder in einer anderen Konstellation zusammengefügt werden. Also ja, einmal so 50 und einmal so 70 verschiedene, wo immer wieder anders sind.
Du selbst bist ja jetzt dann auch Fan, also weiß nicht, Fan, sagt man da Fan so? Also du stehst total auf die Dinger, glaube ich. Du hast ja mal eine Zahl genannt. Wie viele von diesen Würfeln hast du denn daheim?
Die Zahl ist nicht mehr aktuell. Inzwischen sind es so knapp 90. Ich schätze 87.
87. Also, du hast 87 ja. Mal einen und denselben Würfel daheim.
Nein. Ich habe schätzungsweise 12 3x3er, also den klassischen, und der Rest sind verschiedene. Also ich habe Pyramiden, ich habe Oktaeder, Dodekaeder, Zauberwürfel mit Zahnrädern, ich habe Sphären, ich habe Kugeln, ich öffne mal kurz die Schublade, ich habe nicht nur den 3x3, ich habe den 4x4er, den 5x5er, den 6x6er, den 7x7er, die, wo danach kommen, waren mir leider zu teuer.
sonst hättest du sie auch.
Sonst hätte ich sie definitiv auch. Ich habe auch Zauberwürfel, die man in der Mitte auseinanderziehen kann, damit man die einzelnen Seiten mit Zahnrädern bewegen kann. Also ist der Fantasie sind da eigentlich keine Grenzen, wenn man ein Zauberwürfel-Ingenieur ist. Und ich bin selber auch so ein bisschen so ein Fanboy von einem Ingenieur, der aus Holland kommt. Sein Name ist Oscar van Deventer. Er hat den Zauber, also den ersten Zauberwürfel mit Zahnrädern erfunden. Und Zauberwürfel mit Zahnrädern sind einfach was Gigantisches. Also im Vergleich zum normalen 3x3er, wenn du da eine Seite um 360 Grad drehst, sieht der Würfel genauso aus wie vorher. Bei einem Zauberwürfel mit einem Zahnrad drin oder mit mehreren Zahnrädern drin, wenn du den um 360 Grad drehst, ist die Mittelebene verschoben, weil sich die Seiten, die mit den Zahnrädern verbunden sind, nur halb so schnell bewegen wie die, wo du in der Tat dann drehst im Endeffekt.
Also musst du ihn quasi 720 Grad oder keine Ahnung noch viel häufiger drehen, damit du die Konstellation willst, die du willst, dann zum Teil.
Ja, 1180 Grad, damit er dann wieder so wird, wie er am Anfang war. Und jeder Zauberwürfel lässt sich anders lösen. Also bei mir war es dann irgendwann mal, nachdem ich einen 3x3er gemeistert habe, aber noch nicht mit der professionellen Methode, da habe ich dann irgendwann mal gedacht, ja komm, es gibt doch sicherlich noch Sachen, die ähnlich sind. Dann habe ich mir einen 4x4er geholt, dann den 5x5er, dann habe ich mir einen geholt, der ist Cube, der lässt sich diagonal drehen. Dann habe ich mir irgendwann mal den mit den Zahnrädern geholt und so ist dann irgendwann mal eine riesige Sammlung draus geworden, auf die ich jetzt ziemlich stolz bin. Ich kann alle bis auf einen lösen und dieser eine ist, eines Tages kriege ich den noch hin, aber momentan frustriert er mich einfach nur.
Sitzt du dann jede Woche mehrere Stunden zu Hause und übst dann da oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich nehme die meistens mit zur Uni. Straßenbahn löse ich die oder wenn ich zu meinen Eltern fahre, im Bus. Je nachdem, ist inzwischen spiele ich meistens Nintendo Switch. Das hat ein bisschen abgelöst, aber der Zauberwürfel kommt immer wieder zu mir zurück. Also seit 7 Jahren ist der Bestandteil meines Lebens. Und ich muss sagen, es ist auch ein sehr guter Eisbrecher. Also ich kann mich noch erinnern, wo ich am Anfang noch nicht in Ulm gelebt habe, sondern gependelt habe. Da war ich jeden Tag so 5 Stunden im Zug, das war eine Lebensentscheidung, die ich sehr bereue. Aber wie häufig doch Menschen, vor allem auch das weibliche Geschlecht, davon so fasziniert ist, dass sie einfach einen ansprechen und danach tatsächlich auch noch eine Nummer übergeben. Also ich habe mir immer gedacht, von all den Hobbys, die ich habe, ist der Zauberwürfel das Letzte, von dem ich irgendwie erwarten kann, dass ich davon das weibliche Geschlecht beeindrucken kann. Aber es hat tatsächlich geklappt. Und mit dem Zauberwürfel an sich habe ich auch meine jetzige Freundin kennengelernt, mit der ich jetzt auch schon seit 7 Jahren zusammen bin.
Das ist ja krass. Oktaeder der Liebe, ne?
Gibt's zu kaufen bei Beate Use.
Ja, Zauberwürfel.
Das ist ja geil. Ja, ich meine, das wirkt natürlich total smart mit so einem Ding, ne? Das ist, ich meine, und du hast selber gesagt, innerhalb von 3 Stunden kann ich quasi lernen, die Basisversion davon zu verarbeiten. Also das ist immer einer der besten Flirt-Tipps, die ich hier bekommen habe.
Ja, wirklich. Also setz dich damit ein bisschen auseinander, 3 Stunden lernen, der Rest ist Übung. Je nachdem, also man wird dann auch mit der Zeit immer schneller. Ich brauche inzwischen, ich habe heute nochmal getestet, inzwischen brauche ich leider 27 Sekunden. Es gab mir eine Zeit, da waren so 22 Sekunden im Schnitt für den normalen 3x3er.
Okay, und da hat sie jetzt gemeint, dass du also regelmäßig dabei hast, keine Ahnung, Rucksack, wo auch immer, und immer wenn es die Gelegenheit gibt, halt ein bisschen zur Ablenkung und so, dann beschäftigst du dich damit, mit den verschiedensten Würfeln, die es da ja wohl gibt. Wenn man das mal googelt, da findet man ganz lustige Bilder hier, auch mit ganz abgespaceden Namen. Und wenn du da jetzt besser werden willst, ist es einfach nur Übung, 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 oder musst du dann Bücher wälzen, um Algorithmen auswendig zu lernen, oder wie läuft sowas?
Also sagen wir es so, also bei meinen ganzen Zauberwürfen, zum Beispiel bei der Smart Time Machine, die meisten, die löse ich einfach aus Spaß. Für die brauche ich dann auch 2 Minuten mal 5 Minuten. Bei großen Würfeln auch mal eine halbe Stunde. Also ich habe tatsächlich so richtig große Würfel, die auch richtig ins Handgelenk gehen vom Gewicht her, für die ich länger brauche. Aber jetzt gerade bei dem 3x3er, da habe ich, also die Grundmethode, das zu lösen, habe ich aus dem Internet. Und danach habe ich mir halt irgendwann ein Buch gekauft, wo halt Algorithmen von allen möglichen Methoden drin sind, um sich dann halt gewisse Situationen besser anzupassen und so. Also man kann auch alles im Internet nachlesen, aber ich finde es besser, wenn man es in einem Buch hat, weil dann macht man es immer nach der Methode aus dem Buch, weil im Internet gibt es für jede Situation 12 Algorithmen. Und wenn man sich da jetzt nicht auf irgendeinen festlegt, dann sind es halt nicht mal 120 Algorithmen, die man lernen muss, sondern irgendwann mal, ja, 120 hoch 12 Algorithmen, die man lernen muss. Und das ist einfach zu viel. Also man sollte sich auf eine Form der Algorithmen festlegen, wie man den Würfel hält und wie man es dann auch dreht.
Da gibt es auch richtig so Wettbewerbe, ne? Um die Wette lösen und so. Was ist das? Gibt es irgendwie so Sachen, die man kennen könnte?
Es Es gibt einmal im Jahr immer so eine Weltmeisterschaft. Es gibt auch eine Deutschlandmeisterschaft, eine Europameisterschaft. Die sind halt für dieses nicht so bekannte Hobby jetzt auch nicht so extrem gut besucht. Es hat schon noch seine Fans. Aber was dort die Menschen, zu was die da möglich sind, also es gibt Leute, die lösen den Würfel in 8 Sekunden, in 12 Sekunden im Schnitt. Es gibt Leute, die lösen den mit den Füßen, mit Essstäbchen, blind.
Mit Essstäbchen?
Ja, mit Essstäbchen. Es gibt alle möglichen Variationen an Disziplinen dort. Also, aber der, also die Hauptdisziplin ist einfach das normale 3x3 Lösen auf Zeit. Und die zweitgrößte Disziplin ist, soweit ich weiß, dann das Blindlösen. Dass man sich dann, also ich glaube, der Rekord ist momentan bei 7 oder 9 Würfeln hintereinander lösen, wo man sich 7 Würfel anguckt und dann die Augen verbunden bekommt, dann einen nach dem anderen wieder löst. Mhm. Ja. Aber das ist für mich zu zeitaufwendig, das jetzt noch zu lernen.
Kannst du noch mal die Seite nennen, von der du da so Fan machst, wo du deine immer bestellst, damit man vielleicht auch jetzt, wenn man da ein bisschen angefixt ist, mal einen Blick riskieren kann?
Mefferts.com. MEFFERTS.com. Ansonsten kann ich eBay empfehlen. Es gibt viele Zauberwürfel, die werden so in Thailand oder so produziert. Die kann man dann auch ohne Versandkosten importieren für 8 Euro. Wo ich mich dann manchmal frage, ja okay, und wen habe ich dafür jetzt ausgebeutet? Aber ja. eBay und Mefferts.com.
So geil. Also ich weiß, ich war mal an meinem Gymnasium damals, da gab es neben dem normalen Schulteil, gab es noch einen Spezialschulteil für Leute mit deutlich mehr Grips. Und die haben schon, keine Ahnung, im 5., 6. Klasse haben die angefangen, diese Würfel zu lösen. Und ja gut, das sieht erstmal ein bisschen komisch aus und hast auch so deine Vorurteile und so. Aber ich glaube schon, dass das saugeil ist. Da kann man auch voll drin aufgehen. Ich meine, dass die einen spielen so Doku im Urlaub und die anderen machen halt so diese Würfel. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das geil ist. Vielleicht kriegt man irgendwann so eine Art Tennisarm, wenn man da wie irre um die Wette diese Dinger löst, aber eigentlich ist das schon geil.
Nee, es macht wirklich einen Heidenspaß. Also, und was ich halt daran toll finde, jetzt verurteilt mich nicht, ja, wie ich vorher gesagt habe, dass ich jetzt momentan eher Switch spiele, aber es tut auch mal gut, nicht die ganze Zeit, wenn man unterwegs ist, auf den Bildschirm zu gucken, jetzt gerade wie beim Smartphone oder so. Ich bin selber einer, ich bin ständig irgendwie im Internet unterwegs auch. Aber ja, der Zauberwürfel, es tut einem besser, sagen wir es so. Man fühlt sich ein bisschen ausgeglichener an sich, wenn man so ein Hobby hat, das man überall verfolgen kann, wo nicht elektronisch ist.
Vielen Dank für deine neue Hobby-Empfehlung. Wir sind ja immer dankbar, wenn wir uns mal so ein bisschen die große, breite Welt des Nerdtums und generell mal das ganze Spektrum mal so zeigt.
Gerne.
Wer will, kann übers Panini-Forum oder auch über GeekWhisper sicherlich auch mal Kontakt zu dir aufnehmen, wenn man dann nochmal die ein oder andere Frage hat. Ihr könnt uns ja seit geraumer Zeit übrigens auch erreichen. Wir sind jetzt hier ein bisschen professioneller aufgestellt und haben seit neuestem übrigens auch Visitenkarten vom Telestammtisch. Wenn ihr Bock habt da draußen, könnt ihr uns gerne mal unter einfach ein Wort der Telestammtisch @gmail.com schreiben und dann werde ich dann Kontakt mit Flo herstellen, falls ihr da noch Fragen oder Empfehlungen habt. Der Flo ist da bestimmt ein guter Ansprechpartner.
Ja, der Experte vor Ort.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne hier heute zum Schluss nochmal einfach 2 kurze Comics vorstellen. Das sind 2 Nummer Einsen. Und wenig anders zu erwarten, sind das natürlich wieder DC Comics. Ist ja mein Schulpferd. Ist ja quasi klar. Und zwar habe ich mir jetzt hier ganz aktuell einfach mal die beiden Nummer Einsen der beiden neuen Batman-Reihen rausgesucht, die bei Panini zwischenzeitlich erschienen sind. Die eine Serie ist einfach ganz klassisch Batman und die andere Serie ist Detective Comics, in der Batman vor ca. 75, 76 Jahren ja auch erstmals überhaupt aufgetaucht ist. Eigentlich ist das Tech, also Abkürzung für Detective Comics, ja der die Batman-Serie und dann die Serie, die den Namen Batman selbst trägt, ist ja erst später dazugekommen. Mit der möchte ich aber gerne mal anfangen. Das ist jetzt also quasi in Zusammenhang mit DC Rebirth, der quasi eine neue Nummer 1, sind ja alle mit neuer Nummer 1 gestartet. Wir haben ja in unserem Special letztens zu DC Rebirth da eine ganze Menge Sachen schon erzählt. Hat jemand von euch die zufällig gelesen, die beiden DC, die Batman-Hefte oder eins davon?
Ich habe Batman 1 gelesen, Detective Comics noch nicht.
Okay, dann fangen wir mal kurz auch mit Batman 1 an. Also geschrieben von Tom King und gezeichnet von David Finch, der ja unter anderem auch schon an der an einer der letzten Batman-Serien The Dark Knight beteiligt gewesen ist als Zeichner. Und die lösen jetzt quasi Scott Snyder ab, der ja bis jetzt Batman geschrieben hat, also vor Rebirth. Und ich will jetzt hier nicht so viel spoilern, aber ich fasse mal so grob zusammen. Ist ja auch nur ein kurzes Heft, bestehend aus zwei US-Heften. Und weil es eben inzwischen doppelt so viel Material gibt für die Batman-Serien, auch für die Superman-Serien, auch für die Justice League, da kommen nämlich inzwischen in den Staaten zwei US-Hefte pro Monat heraus, gibt es auch in Deutschland eine ganze Menge mehr Hefte, was bedeutet, dass wir inzwischen jetzt auch zwei laufende Batman-Serien in Heftform haben. Da mal ganz fette Props an Panini. Vielen Dank, das ist total geil. Hefte können wir nie genug haben. Weiter so. Also Tom King und schreibt hier eine Batman-Geschichte, die einfach damit beginnt, dass ein Flugzeug angegriffen wird mit einer Rakete. Das Flugzeug selbst stürzt dann halt einfach mal so ab. Das ist so Schwerkraft ohne Antrieb, dann fallen so Sachen vom Himmel. Und dann geht's los. Batman, der auf die Schnelle gar nicht so ein, also nicht eben bei Superman und Wonder Woman, also er kriegt die einfach nicht kontaktiert und die können mal eben gerade nicht helfen, Gotham City zu retten. Also muss er da alleine ran und fährt mit seinem supergeilen Batmobil, das inzwischen wieder so aussieht wie mein ganz altes Batmobil von früher. Das ist so ein langgezogenes Batmobil.
Genau.
Das hatte ich als Spielzeug. Da kam dann so ein kleiner Jet raus, den man hinten rausziehen konnte. Total geil. fährt dann los und lässt sich dann mal eben von seinem neuen Sidekick berechnen. Sein neuer Sidekick, das ist hier, wie heißt der? Duke Thomas. Lässt sich quasi berechnen, also in welchem Winkel er, mit welcher Schubkraft oder welchen Prozentsätzen er quasi direkt bis zum Flugzeug während der Fahrt vom Sprung quasi auf das Flugzeug geschossen werden kann. Weißt du Bescheid? Das ist total actiongeladen und abgespaced. Und auf jeden Fall wird er dann quasi katapultiert von seinem Batmobil aus direkt auf das Flugzeug und ist da in einer extrem an Fast and Furious oder ähnliche Filme erinnernde Szene damit beschäftigt, dieses Flugzeug vom Absturz zu retten, vor allem auch die Passagiere zu retten. Und dann gibt's eine sehr emotionale Szene, die sicherlich auch der Kritikpunkt an dieser Serie ist, wo er sich eben ein bisschen mit Alfred kurz schließt. Das könnten ja auch seine letzten Sekunden sein. Müsste mal ganz genau gucken, was die beiden Hübschen da sagen. Und dann kommt es natürlich, wie nicht anders zu erwarten, dann doch zu einem überraschenden Effekt. Nämlich sind da plötzlich zwei anscheinend neue Superhelden da. Der eine dieser Superhelden nennt sich Gotham, der andere nennt sich Gotham Girl. Und die retten das Flugzeug. Wie hat das auf dich gewirkt, Flo, bevor du uns heute verlassen musst? Kurz vielleicht noch drei Worte dazu, wieso dein Ersteindruck gewesen ist, gerade auch vom Einstieg des Heftes.
Also mein Ersteindruck war zuerst richtig gut. Also mir hat die Szene mit dem Flugzeug eben gut gefallen. Es klar, wie bei Comics, das war nie irgendwie groß jetzt wirklich eine Gefahr vorhanden, dass Batman jetzt wirklich stirbt. Aber ich muss sagen, die ganze Sache mit Gotham und Gotham Girl, Ich bin nicht so der Fan davon, wenn in Gotham so richtige Superhelden am Start sind. So gerade wie Superman, so ich kann fliegen, ich bin unverwundbar, ich bin super stark. Ich finde, in Gotham sollte man eher so dieses Ganze, die Bat Family halt im Fokus sein. Wo halt ohne ihre Kräfte, nur mit Kampfkunst und mit hartem Training, mit ihrer Intelligenz halt die Bösewichte bekämpfen. An sich, also ich fand's gut, ich fand's spannend. Aber ja, es hat ein bisschen so einen bitteren Nachgeschmack, gerade dass das mit den Superkräften jetzt in Gotham groß wird.
Also die Serie beginnt ziemlich over the top. Also wir sehen hier ein Flugzeug reitenden Batman. Der reitet das Flugzeug. Das ist schon krass und kann gerade so den Einschlag in den Tower und so verhindern. Das ist schon krass, aber da habe ich mir auch gedacht, na Gott, scheiß drauf halt, ne? Augen zu und durch. Ist halt ein Blockbuster-Comic und einer wahrscheinlich sogar der meistverkaufte DC-Comic, auch in Deutschland. Und Gott, wenn es bockt und wie kaufst du da? Also ich finde es schon nice.
Ja, also das fand ich auch super. Also das mit dem Flugzeug generell hat mir, das taugt mir sowas.
Wir sind das Over the Top von Scott Snyder ja schon gewöhnt, so ist nicht. Hat dir das Artwork gefallen von David Finch?
Hat mir gefallen. Ich freue mich, dass David Finch wieder zeichnet, weil ich finde, Schreiben hat er nicht so drauf wie es Zeichnen. Zeichnen, Bombe. Ich mag ihn. Wirklich, aber jetzt gerade, der hat ja davor Wonder Woman, Göttin des Kriegs geschrieben, wenn ich mich richtig
erinnere. Nee, das war seine Frau.
Seine Frau
hat geschrieben und er hat es gezeichnet.
Okay, dann hat er aber The Dark Knight geschrieben während New 52, oder?
Das hat er zumindest gezeichnet. Ob er da jetzt auch als Autor unterwegs war, das weiß ich auf die Schnelle gerade nicht. Das kann ich
Also,
nicht sagen.
optisch gefällt er mir sehr. Egal, was er bis jetzt gezeichnet hat, hat mich nicht enttäuscht bisher.
Vielleicht nur so als Frage. Ich habe den noch nicht gelesen und das dauert auch noch ein bisschen. Ich krieg erst im September oder so dieses englische Hardcover, wo die ersten zwei Trades dann drin sind. Im Panini-Forum ist der ja ein bisschen, also nicht so gut weggekommen unter den Lesern, der Tom King mit seinem Batman. Also zumindest bei einigen fand ich, war das schon ziemlich harte Kritik. Wie würdet ihr das denn im Vergleich zu Scott Snyder? Das ist natürlich noch ein bisschen früh, aber so nach der ersten Story, was würdet ihr
Also
so sagen?
ich würde sagen, besser wie Scott Snyder gegen Ende,
Okay.
aber auf nichts im Vergleich zu Scott Snyder am Anfang. Also Nacht der Eulen, Rat der Eulen ist eine meiner absoluten Lieblings-Batman-Geschichten überhaupt. Jetzt gerade gegen Ende, wo das mit dem Joker so zu abgedreht wurde für meinen Geschmack. Also da fand ich jetzt King ein bisschen stärker, aber nichts im Vergleich zum Anfang von New 52 für mich. Also ich kann es jetzt noch nicht so gut beurteilen. Ich meine, es sind gerade mal zwei Hefte, die ich gelesen habe, aber wenn es so weitergeht wie jetzt, dann wird es amüsant, aber nicht das Niveau von Snyder.
Demnächst steht ja auch das Crossover an, Batman and the Monster Man, glaube ich. Auch das hat sehr durchwachsene Kritiken. Also ich würde sagen, das Einstiegsheft ist schon in Ordnung. Also das muss einem halt, also ich finde, es ist auf jeden Fall Kaufwert. Warum machst du auch nichts falsch, einfach mal zuschlagen. Flo, ich danke dir wieder mal
Ja.
für deine Zeit.
Bitte,
Und
bitte.
wir freuen uns auf das nächste Mal, wo du uns am Telestammtisch, wo du teilnehmen kannst.
Lieben gerne. Ich finde sicherlich wieder irgendein Hobby, wo ich von berichten kann.
Oder ein
Also,
Aquaman-Comic zum Beispiel oder so.
ja, genau sowas wäre auch was.
Alles klar,
Also
vielen Dank.
dann, bis die Tage. Ciao.
Ciao.
Ja, also kannst du ruhig machen. Ich finde den eigentlich ganz nice. Das ist wirklich also wirklich ein totales No-Go. Also ich fand die Szene einfach mit Alfred und wie er sich da verabschiedet. Und da gibt es so einen ganz entscheidenden Moment, der war mir dann echt zu cheesy. Das mochte ich dann nicht. Und ich bin auch gerade hier im zweiten US-Heft. Ich gehe jetzt nicht so sehr auf Details ein, weil ich will ja eigentlich auch keinen spoilern. Und du hast es ja auch noch vor dir. Da gibt es schon viele so Interaktionen. Einmal die Darstellung von Bruce Wayne selbst, die ist großartig. So Szenen, wo er einfach mal den Bruce raushängen lassen kann, der halt total wichtig ist und Metropol. Dann gibt es dann aber auch die Szenen, wo er den Batman gibt und halt einfach auch mal ein Feedback gibt für Gotham und Gotham Girl. Das ist klasse, wie er einfach mal denen auch einfach sagt, hier, pass mal auf, was ihr da macht, ist scheiße, weil. Und das kriegt er schon ganz gut hin. Gefällt mir. Und natürlich auch die letzte Seite, fantastisch. Für jeden Batman-Fan gefallen.
Okay.
Das Besondere bei der Ausgabe hier sind die beigefügten Leseproben. Gerade bei den ersten Ausgaben von DC Rebirth sind bei Panini am Ende immer noch so eine Handvoll Seiten Leseproben. Da ist hier eine Leseprobe zu Nightwing mit drin. Die hat mich eigentlich ganz gut angefixt. Also ich mag Nightwing. Macht jetzt hier auch einen frechen Eindruck. Da bin ich gespannt, wie der Trade wird. Den habe ich noch vor mir. Und dann gibt es auch noch eine Leseprobe zu der zweiten Green Lantern-Serie, die jetzt hier auch in Deutschland dann zusätzlich erscheint. Es gibt ja nicht mehr die Serie des Lantern Corps. Was es jetzt zusätzlich gibt zu dem zur eigentlichen Green Lantern-Serie, wo also Simon Bass und Jessica Cruz quasi als Erden-Green Lantern unterwegs sind, gibt es jetzt zusätzlich eben noch eine zweite Serie namens Hal Jordan und das Green Lantern Corps. Die habe ich nur überflogen, eben weil ich hier den Trade noch quasi neben mir liegen habe. Aber nur vom Artwork her, das schon fantastisch ist, macht es auf jeden Fall den Eindruck, als ob hier eine Handvoll echt fantastischer Bezüge zur eigentlichen Green Lantern-Geschichte genommen werden. Also da bin ich sehr gespannt.
Ja, also ich werde dranbleiben. Ich habe es ja schon vorbestellt, aber ich habe ja noch so viel nachzuholen, nur viel aus dem klassischen Band und ich glaube, das auch noch ein bisschen. Aber interessant zu hören, wie gesagt, im Panini-Forum, ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, da gab es ja schon teilweise harten Gegenwind für Tom King. Und mal schauen.
Das kann ich insofern nachvollziehen, als dass man, einer der Punkte, der da angesprochen wurde, ist ja, dass Batman mehr und mehr eben auch wo einfach ein Charakter ist, dem so dieses Normale irgendwie verloren geht. Batman hat halt keine Superkräfte. Seine Superkräfte ist es, wahnsinnig gut trainiert zu sein, jede Menge Kohle für Gadgets zu haben und halt auf ganz vielen Ebenen, psychologischen wie körperlichen, halt einfach gut vorbereitet zu sein. Und eines seiner vielen Talente war ja unter anderem seine detektivischen Fähigkeiten. Und die sind in letzter Zeit ein bisschen verloren gegangen, zumindest innerhalb der Geschichten. Und auch hier in der zweiten Serie, die ich heute kurz mal vorstellen möchte, nämlich Batman Detective Comics, ist dieser Aspekt total marginal. Also eigentlich ist Batman da selber auch gar nicht. Also jetzt hat relativ wenig Screentime, um das mal so direkt zu sagen. Aber auch hier den richtigen Detective, den sehe ich hier noch nicht. Der Autor, James Tynion IV., den kennt man jetzt aus einer jeder Menge Batman-Serien der letzten Zeit. Der hat keine Ahnung, Batman Robin Eternal war da mit dabei, bei Batman Eternal hat er mitgeschrieben. Den gibt's auch, den gibt's bei ganz vielen Sachen aktuell. Und die anderen Namen, Eddie Barrows und Alvaro Martinez, kann ich jetzt direkt nicht zuordnen, aber vorausgesetzt, das sind die Zeichner, kommt mir das Artwork zumindest bekannt vor. Also, es ist ein hübsches Artwork, das man, also was ich auf gar keinen Fall verstecken muss.
Ja, gut.
Der Fokus hier bei Detective Comics, der liegt aber viel mehr eben auf den von Flo grad genannten Mitgliedern der Bat-Family. Wir haben jetzt speziell eigentlich auch in zuletzt bei Batman und Robin Eternal haben die ja auch eine große Rolle gespielt, wo auch neue Charaktere jetzt auch bisschen wieder, also nicht unbedingt neue, aber alte Charaktere wieder etabliert worden. So ist ja Cassandra Cain, die mal vor den New 52 auch mal Batgirl war. Sie ist wieder dauerhaft mit am Start. Spoiler ist wieder dauerhaft ein Charakter in Gotham. Und auch Batwoman spielt hier eine entscheidende Rolle in dem neuen, in der Reinkarnation von Detective Comics. Die übrigens auch in den Staaten unter der alten Nummerierung weitergelaufen sind. Das ist ganz spannend.
Ah, okay.
Was hier in Deutschland als Nummer 1 veröffentlicht wird, beinhaltet eigentlich die Detective Comics 934 bis 936. Und das ist halt die alte US-Nummerierung, wie sie vor den New 52 gelaufen ist. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und worum geht's hier? Also es geht im Endeffekt darum, dass es gibt quasi einen neuen Gegenspieler in Gotham, der ist total geheim, keiner weiß, wer er ist, aber anscheinend hat er eine Armee hinter sich zusammengeschart, die sich als Batman ausgibt. Also zumindest scheint Batman die Inspiration für eben diese Armee zu sein. Und man erfährt erst recht spät, was es mit dieser Armee auf sich hat und wer die führt, warum es die überhaupt gibt. Batman bemerkt allerdings, dass da irgendwas im Busch ist, kann sich das allerdings nicht ganz erklären. Alles, was er merkt, ist, dass eben verschiedenste Mitglieder der Bat-Family, unter anderem dann eben auch noch die genannten, neben den genannten unter anderem auch noch hier Red Robin, dass die wohl beobachtet werden. Ja, gibt so kleine Drohnen, die fliegen rum und fotografieren die, also halten halt die Kamera, beobachten die halt. Und Batman hält es daher für eine gute Idee, Wonder Woman damit zu beauftragen, die Bat-Family ein bisschen zu trainieren, um sie quasi aufs Schlimmste vorzubereiten.
Okay.
Wer Kate Kane kennt, das ist ja also es ist halt einfach Batwoman, die seit geraumer Zeit Batwoman. Und die ist halt einen militärischen Hintergrund, das heißt, die ist eigentlich ganz gut geeignet, Leute zu führen und eben auch zu trainieren. Und er trommelt dann eben diese ganzen Mitglieder der Bat-Family zusammen, unter anderem, und macht quasi so eine kleine, wenn man so will, ich will nicht sagen Elite-Einheit, aber er will so eine Art Beschützertruppe, in die er unter anderem auch, und das ist vielleicht so das Besondere daran, auch Clayface mit ins Boot holt.
Ach, sehr witzig, okay.
Ja, ist schon ganz cool, gut geschrieben.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich habe nämlich mal parallel hier mal nachgeguckt und auf dem Cover von dem ersten Trade sieht man auch ganz groß Clayface im Hintergrund. Und der ist jetzt quasi nur übergelaufen zu den Guten, oder?
Ja, also bei Clayface ist ja immer so, dass der so ein bisschen so eine Twitter-Stellung hat, so ganz klassisch böse ist er ja auch irgendwie nie, ist er nie irgendwie böse, um böse zu sein. Ist er entweder Werkzeug für andere Bösewichte oder traut so ein bisschen seiner verlorenen Menschlichkeit hinterher. Auch das ist hier wieder Thema. Und weil Batman ihm quasi Möglichkeiten geben kann, diese Menschlichkeit zumindest eine Zeit lang wieder zu stabilisieren und auch optisch wie ein Mensch auszusehen und eigentlich auch kein Groll gegen irgendwen hegt und eben auch beobachtet wird von dieser unbekannten neuen Macht, wird er quasi einfach mit ins Boot geholt und scheint jetzt Teil des Teams zu sein. Inwiefern sich das langfristig ändert, das wissen wir noch nicht.
Okay.
Optisch ganz toll. Ja, und dann werden die halt eben trainiert von Batwoman auf interessante Art und Weisen, auch mal an ihre Grenzen gebracht, das macht sehr viel Spaß und es gibt natürlich auch eine Art neue Betthöhle mitten in der Stadt, nur für dieses Team. An Geld mangelt dem guten Wayne ja sowieso nicht, das kann man ja mal eben mal hinschustern. Also ganz viel tolle Interaktion innerhalb der Bat-Family, das gefällt mir sehr gut, das ist, denke ich, auch das Besondere hier. Wir sehen also wirklich, wie sie alle miteinander irgendwie in Verbindung stehen, wie auch Beziehungen, auch verschiedenste Arten von Beziehungen zwischen den Figuren, wie wir es zum Beispiel auch vor den New 52 noch kannten, wieder eine Rolle spielen. Da will ich jetzt nicht zu sehr spoilern, ja, also wer Batman schon vor den New 52 gut fand, der wird auch hier wieder viel Gefallen daran finden können. Und im Ergebnis ist es eine ganz tolle Ausgabe mit drei US-Heften. Das ist auch ziemlich geil. Die wunderschön ist, die ein überraschendes, also wirklich überraschendes Ende, damit habe ich nicht gerechnet.
Ja.
Und die wahnsinnig viel Spaß macht. Und auch hier sage ich, für den relativ geringen Preis von nicht mal 5 €, also 4,99 €, kann man einfach mal zuschlagen für drei US-Hefte, da macht man auf gar keinen Fall was falsch. Also da von meiner Seite aus Empfehlung. Sie hat relativ wenig Batman-Anteil. Das wird auch recht schnell erklärt, warum das so ist. Ich will das jetzt ja auch alles nicht wegspoilern, aber der Fokus liegt hier nur, liegt ja eher auf der Bat-Family und allen dazugehörigen und weniger auf der Hauptfigur selbst.
Ja, hört sich gut an. Also wie gesagt, ich bin mal gespannt. Die Detective Comics, also ich mag gerne Batman, ich kann auch viel Batman lesen, aber selbst ich muss sagen, irgendwann ist es ganz schön viel. Also es gab ja bei den New 52, gab es ja, glaube ich, wie viele Reihen gab es mit Batman? Es gab die Batman-Reihe, es gab die Detective Comics, es gab Batman und Robin, es gab The Dark Knight,
Es gab Batman
Eternal.
Superman noch, genau, alle beide Eternal-Reihen, die gab es auf jeden Fall noch.
Batman Superman,
Also das war
Justice League
schon.
war ja auch dabei. Ja, ist schon irre. Also, ich habe mich immer auf Batman konzentriert, muss ich sagen, bisher, also auf die reine Batman-Reihe.
Ja.
Aber leider, was heißt leider, oftmals interagieren die Reihen ja dann doch irgendwie zwischendurch miteinander. Hier dieses Event, das du schon erwähnt hast, da muss man ja, glaube ich, dann die ganze Bat-Family mal zumindest quer gelesen haben. Also da kommen ja, glaube ich, Ausgaben von allen Reihen zusammen.
Ja, es scheint so zu sein, dass Panini das eigentliche Event, dieses Crossover, nenne ich es mal, der einzelnen Serie, dass sie das wohl in einen einzelnen Sonderband packen werden. Das heißt, ich vermutlich, und Comics sind halt eben gerade in dem Bereich jetzt auch echt kein Hexenwerk, ne? Vermutlich wird es reichen, sich dieses Crossover, diesen Band zu kaufen und dann nicht die Randgeschichten zu erkennen. Hier wird auch in beiden Serien werden schon Sachen angeteasert, auch für folgende Geschichten, die noch eventuell kommen könnten. Und ich denke, die jeweiligen Autoren bauen da jetzt schon auf und machen da langfristig auch viel. Aktuell habe ich nicht den Eindruck, als gäbe es sonderlich viel Verzahnung zwischen den Serien. Man kann die durchaus alle
Okay.
getrennt voneinander lesen.
Ja, das ist ja auch wichtig. Also zumindest, wenn man nicht alles kaufen möchte.
Prima. Von meiner Seite aus sind wir dann nämlich heute fertig.
Ja, super.
Ich würde gerne nur noch kurz zwei Sachen erwähnen. Zum einen findet am nächsten Wochenende, das ist das Wochenende 22. und 23. April 2017 hier in Frankfurt, die German Comic Con Frankfurt statt. Dort werden wir anwesend sein. Wir haben da die Möglichkeit, jede Menge Interviews zu führen. Ich habe auch schon einiges vereinbart und werde mein Aufnahmegerät da dem einen oder anderen unter die Nase halten, sodass wir da ein paar tolle Interviews und wahrscheinlich stundenlang Material mitbringen werden. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ich werde so ziemlich jeden Comic-Autor da anquatschen. Ich werde versuchen, vielleicht auch den einen oder anderen Star, wenn ich die Möglichkeit haben sollte, das kann ich allerdings nicht versprechen, auch mal vor die Kamera zu holen und natürlich jede Menge Impressionen von den Gästen, den Cosplayern und den Ausstellern und was weiß ich, da mitzunehmen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Und dann würde ich euch noch bitten, dass wenn euch das hier heute gefallen hat, wenn ihr den Telestammtisch interessant und unterhaltsam fandet, uns auch einfach zu abonnieren und vielleicht auch unseren Feed zu abonnieren. Ihr könnt uns inzwischen echt überall finden. Also sei es in eurem Podcatcher, einfach mal die gängigen Podcast-Verzeichnisse nach Telestammtisch durchsuchen, kann man uns finden. Wir sind natürlich auf iTunes. Ihr könnt es natürlich über den Geek Whisper-Kanal auf YouTube finden. Wir sind auf SoundCloud zu finden. Also eigentlich braucht ihr uns bloß googeln und die ersten 10 Treffer sind wir. Und wenn ihr auch mal Bock habt teilzunehmen, dann meldet euch doch einfach bei uns. Wir haben inzwischen da diverse Möglichkeiten. Unter anderem könnt ihr euch einfach in meine Mail schreiben oder in Skype adden unter der E-Mail-Adresse dertelestammtisch@gmail.com. Der Telestammtisch ist ein Wort. Oder ihr kommt einfach mal ins Forum von geekwhisper.de, geek-whisper.de. Dort könnt ihr natürlich auch mit uns in Verbindung treten. Und wer sich das alles nicht merken kann und auch nicht in die Shownotes klicken möchte, der googelt einfach mal Telestammtisch. Denn wie gesagt, die ersten 10 Treffer, das sind alle wir. Nick, auch bei dir, vielen Dank für deine Zeit heute.
Gerne, kein Problem, immer wieder.
Und ich hoffe, wir können das schon ganz bald wiederholen.
Ich hoffe mit.
Bis dann, tschö.
Bis dann, ciao.